auf sich und seinen Körper hören, ist gerade auch für hochsensible Menschen sehr wichtig. Doch wie kann man Ernährung, Bewegung und mentale Gesundheit achtsam zusammen in Verbindung bringen? Wir sind Philipp und Bianca, Fachleute für Hochsensibilität. Und diese und andere Fragen schauen wir heute zusammen mit einem spannenden Podcast-Gast an. Viel Vergnügen! Hallo miteinander.
Hallo zusammen.
Und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Sensibel hoch 2, wo heute ein Sensibel hoch 3 ist, weil wir ganz einen netten Gast bei uns haben, und zwar Isabel Waldmeier. Isabel, du bist Personal Health Coach, du hast eine eigene Praxis in Aarau, du hast ursprünglich Sport studiert, bist aber auch Primarlehrerin und hast eine Yoga-Ausbildung. Gibt es etwas, was du nicht machst?
Vielseitig ist es. Hallo miteinander. Langweilig wird es nicht. Das ist so. Mhm. Ist das schon eine Frage zum Einstehen? Gibt es etwas, was ich nicht mache? Ja. Ich glaube, es ist wirklich eine von meinen Stärken, viele verschiedene Sachen miteinander zu kombinieren. Und auch jetzt in den Begleitungen, die ich mache im Gesundheitsbereich, neue Wege für die Leute zu erarbeiten. Also wenn jetzt jemand findet, der möchte sich einen gesünderen Lebensstil sich aneignen, gibt es halt nicht nur einen Ansatzpunkt, sondern einen ganzen Rucksack voll. Und vieles davon habe ich schon ausprobiert.
Das heisst, da wären gerade hochsensible Menschen bei dir gut aufgehoben?
Hey, ich kann mir das gut vorstellen und ich habe mir auch überlegt, wie ich zu euch gekommen bin mit dem Thema, nämlich weil ich als Lehrerin gemerkt habe, dass ich immer wieder Kinder begleite, wo ich merke, mir ticket ähnlich. Ich habe mir aber nicht überlegt, ob ich jetzt hochsensibel bin, sondern mehr die Kinder brauchen irgendwie einen anderen Umgang. Und darum bin ich an einem Infoabend von euch in Aarau. Der ist, meinte ich, für Menschen, die Kinder mit Hochsensibilität begleitet waren. Eltern oder Lehrpersonen.
Ich glaube, es war sogar ein allgemeiner. Aber okay. Das Thema Kind ist natürlich immer einmal so im Vordergrund.
Genau. Also ich bin auf jeden Fall nicht mit der Intention gegangen, ich mache das für mich, sondern ich mache das für meine berufliche Tätigkeit. Mhm. Wenn mir das aufgefallen ist, hat sich dann aber schnell herausgestellt, dass sich auch für mich sehr vieles erklärt.
Das ist häufig so, gell, auch in unseren Weiterbildungen, Philipp, wo wir gerne an der pädagogischen Hochschule oder auch Elternkurs, wo es dann häufig Eltern gibt, die sagen, ich komme für mein Kind ist hochsensibel. Und am Schluss vom Kurs sagen sie, oh, das trifft ja alles auf mich auch zu.
Ich glaube, wegen mir kommt schlussendlich und gar nicht wegen meinem Kind.
Aber das ist ja auch schön, wenn man das so gemeinsam merkt. Also mir hat das extrem geholfen. Ich war zuerst an der Regelschule tätig als Lehrerin und habe dann vor jetzt auch schon wieder 5 Jahren an eine Privatschule gewechselt, weil ich gemerkt habe, mich verreisst das Spannungsfeld so fest innerhalb von einer Klasse, dem allem gerecht zu werden. Kinder, die eigentlich viel mehr Stoff wettet und andere, die es zu langsam vorwärts geht und aber gleichzeitig andere, die es zu schnell ist. Und also es war so ganz eine grosse Bandbreite gewesen. Und ich habe das so fest gespürt, dass ich es eigentlich schlussendlich nicht allen recht machen kann. Mhm. Und darum habe ich mir ein Umfeld gesucht, wo das ein bisschen anders aufgleist. Und dort sind dann eben auch viele Kinder gelandet, die so funktionieren, die ein bisschen mehr Zeit brauchen, eine gute Basis an Beziehungsarbeit. Und das ist die Schule, die ich jetzt noch bis im Sommer darf, unterstützen, als Sportlehrerin jetzt unterdessen. Ja, das ist dort wirklich so ein bisschen der Fokus.
Also das heisst, nach dem Sommer konzentrierst du dich auf deine Selbstständigkeit, wenn ich das richtig raushöre. Vielleicht kannst du dir noch ein bisschen mehr erzählen, was du wirklich machst. Ich habe es ein bisschen angetönt, aber vielleicht kannst du dir das ein bisschen aus deinem Alltag erzählen.
Das ist mega spannend, auch für mich eine Ausbildung gewesen, erstmals ein CAS als Personal Health Coach, wo... Ja, der Begriff, der tönt irgendwie, ist halt Englisch, oder?
Es gibt ja auch keine Hausabwart mehr, es gibt nur noch Facility Manager.
Total spannend. Ich bin über einen guten Freund vom Sportstudium auf das gestossen, weil er dort das Modul unterrichtet hat. Und hat mir von dieser Ausbildung erzählt. Und ich habe also gefunden, das bringt eigentlich alles so zusammen, was ich selber an mir beobachtet habe, was so gut funktioniert, nämlich Bewegung, Ernährung und mentale Gesundheit, wie kann man das zusammenbringen und wie kann man das eben Menschen weitergeben, dass sie das selber für sich anwenden und zu einem insgesamt gesünderen Lebensstil finden. Und ich habe dort ganz viel gelernt. Ich habe das Burnout-Rat das erste Mal angetroffen und habe so gesehen, am Moment, meine Karriere in der Schule als Lehrerin lässt sich da eigentlich fast eins zu eins abbilden. Und dort bin ich aber schon wieder auf dem Weg retour gewesen, aus der Krise raus. Und wie bei vielen Ausbildungen und Weiterbildungen bei mir, ist gar nie im Zentrum gestanden, das nachher dann wirklich anzuwenden und als Dienstleistung zu verkaufen. Das war auch mit der Yoga-Ausbildung so gewesen. Ja, und jetzt unterrichte ich noch schon mehrere Jahre und coache und merke einfach, dass ich dort mehr möchte, meine Ressourcen drin investieren. Und darum ist es ein schöner Grund zu sagen, ich gebe jetzt keine Schule mehr, weil ich möchte eben zu dem einen Fokus verschieben.
Was mich jetzt da gerade Wunder nimmt, im Zusammenhang mit deiner bevorstehenden Selbstständigkeit, so ganz selbstständig zu sein, ist ein bisschen die Frage, im Zusammenhang mit Hochsensibilität, höre ich das öppe einmal in meinem Berufungscoaching von Leuten, die halt einfach aktuell im Beruf nicht mehr so klar kommen, entweder aus ähnlichen Gründen, wie du es jetzt geschildert hast, dass sie irgendwie zum Teil auch gewisse Werte nicht mehr in Verbindung können bringen mit ihrem Arbeiten, oder einfach merken, es gibt so viele Sachen, die mir zuwider sind, oder wo ich irgendwie merke, da stehe ich wie so an, sehe ich auch nicht ein. Und da ist öppen einmal Selbstständigkeit das Thema, halt, als Alternativen, oder? Und wo man dann all die vielen Interessen vielleicht besser unter ein Dach bringen kann. Wie ist es so ein bisschen dein Gefühl auf diese Zeit hin? Und vielleicht auch, was freut dich? Und wo hast du vielleicht auch schon ein bisschen Respekt davor? Oder was ist vielleicht auch eine Herausforderung?
Das ist mega schön, jetzt die Frage gestellt, Philipp, weil es beinhaltet wirklich also all diese Aspekte. Und gleichzeitig merke ich auch, wie gut ich mich auf den Zeitpunkt vorbereitet habe und wie anders das auch abläuft bei mir. Im Gegensatz jetzt zu meinem Partner, der sich auch gerade am selbstständig machen ist, aber viel schneller. Also ich habe mir extrem Zeit gelassen. Und es stimmt auch nicht ganz. Ich bin dann nicht ab dem Sommer vollständig selbstständig tätig. Das heisst, ich habe immer noch eine Festanstellung. Und zwar zu über 50%. Ich meine, es sind 55%. Ich darf einen Jugendtreff leiten. Und habe dort einerseits die Stabilität von einer Festanstellung, von einem super Arbeitgeber, wo mir sehr viel Freiraum lässt. Und andererseits eben auch die Flexibilität, weil ich bestimme das Programm von diesem Jugendtreff. Ich kann auch steuern, wann habe ich mehr Kapazität, wann ist vielleicht gerade viel los mit Weiterbildungen, die ich darf geben. Dann ist im Jugendtreff tendenziell ein bisschen weniger los. Also das ist mega, mega lässig. Halt auch von dem Schritt, ich glaube, ich könnte da nicht einfach 100% auf die Karte Selbstständigkeit setzen. Ich habe das gesehen bei meinem Papi. Ich unterstelle auch ihm Hochsensibilität. Er hat sich komplett selbstständig gemacht und die Nervosität von dem kommt wieder das Mandat rein, ist wieder wie, wo, was, das hat sich auch auf meine Mami übertragen. Und ja, ich glaube, ich habe dort gemerkt, das kann man vielleicht ein bisschen abmildern. Also ich freue mich mega fest auf das, nicht mehr so müssen an so vielen verschiedenen Orten beruflich tätig sein, sondern eben Selbstständigkeit und Jugendtreff. Und dass das auch mega gut Hand in Hand geht, weil ich wirklich auch junge Erwachsene begleite. Und wenn im Jugendtreff du das auch immer so mega am Puls von der Zeit bei den Kindern und so im Austausch und weiss, was läuft, aber in einem ganz anderen Setting als in der Schule. Es ist ein offenes Angebot, es ist nicht ich mit einem Lehrauftrag, wo die und die Kompetenz muss vermittelt haben innerhalb von einem Schuljahr. Es ist wie der Druck, der wegfällt. Und gleichzeitig habe ich ja eine Freiheit, um Weiterbildungen zu geben, Kurse zu geben oder Freundinnen in ihren Yoga-Ausbildungen unterstützen. Das sind so Anfragen, die kommen, wo ich jetzt einmal so ein bisschen zurückhaltend war, weil noch am Wochenende zusätzlich etwas machen ist, das ist einfach zu viel. Und jetzt kann ich es natürlich viel besser abfedern. Also es ist eine grosse Vorfreude rum und gleichzeitig auch so ein bisschen eine Ungewissheit, wie das dann wird aussehen, weil ich weiß es einfach noch nicht, aber ich bin sehr, sehr neugierig, was ich jetzt finde.
Genau. Du hast aber jetzt im Jugendtreff dann sozusagen die Vorteile von der Selbstständigkeit paart mit den Vorteilen von einer Anstellung.
Eigentlich schon, ja.
Das ist eigentlich perfekt.
Es ist wirklich eine Win-Win-Situation. Und das Lustige ist, mein Mitarbeiter im Jugendtreff ist mein Partner. Ich habe dort, also es hat gewisse Vorteile, weil ich auch Nachteile, aber man kann das so unkompliziert planen. Wir können immer den Hund mitnehmen, das ist auch sehr cool. Ja. Das Element, das ja, seit jetzt einem halben Jahr plus minus auch eine grosse Rolle spielt. Und auch dort kann ich so ein bisschen den Fokus auf Bewegung setzen. Wir machen regelmässig offene Hallenangebote durch den Winter durch und haben dann so ein bisschen angefangen zu sensibilisieren mit Süßgetränken, Ernährung und so, halt schon im Jugendalter, obwohl also, man kann es sagen, nennt ihr das schon hören?
Wahrscheinlich noch nicht, gell?
Wenn man nicht offen ist dafür, will man das eigentlich nie hören. aber es ist ein Vorleben.
Ja.
Oder wir bringen immer unser eigenes Essen mit und machen Pause am grossen Tisch im Aufenthaltsraum und werden ab und zu schon gefragt, was essen ihr da? Und dann ist es halt oft Gemüse und Linsen und irgendwie noch ein Salat voraus. Und ja, es ist so ein bisschen die Rolle, die man einnehmen kann. Ohne irgendwie belehrend müssen zu sein. Das ist wirklich schön.
Ja, ja.
Da wird direkt jemand die Frage kommen, kann man das essen?
Wo ist das? Ja, nein, ich meine, das gehört ja auch in das Alter rein. Also ich mag mich erinnern, als Teenager habe ich auch, also ich bin immer noch so ein süßer Zahn. Und ja, das ist auch okay. Weil die bewegen sich alle ja sehr viel. Es ist ja auch kein Leidensdruck rum. Oftmals ist man ja dann gewillt, etwas zu machen und zu verändern. Genau. Merkt man aber schon, wenn ein Kind ein Thema hat in die Richtung, dann stellt es auch andere Fragen. Also, ich habe schon auch vor, jetzt dann, wenn ich ein bisschen mehr Zeit dann auch für ein Jugendtreff werde, habe, also Angebot mehr in die Richtung zu machen oder auch halt das Thema Körperbild für Mädchen, für junge Mädchen, ja, dort dann auch, ja, ein bisschen Informationen zu geben oder abzuholen, was sie so beschäftigt. Und ja, wir haben es vorher schon davon gehabt, noch vor der Podcast-Aufnahme mit dem Handy, mit dem Smartphone. Und die Einflüsse sind natürlich auch da. Und wir haben immer Körperbild, wo im Moment wieder fest Richtung dünner am dünnsten geht.
Ja.
Dort ist, glaube ich, mehr so dann auch der Berührungspunkt bei Jugendlichen ein Thema.
Ja, das denke ich mir. Ein wichtiges Thema. Ich bin froh, hat es zu meiner Jugendzeit noch kein Handy gegeben und noch kein Social Media. Ich glaube, da hätte ich auch recht drunter geblieben. Gerade als Teenager hat man ja fest mit der eigenen Identität ja mit zu tun. Und wenn du ja von außen so gesagt bekommst, wie denn die sollte aussehen und du dem wie nicht entsprichst und ja meistens auch gar nicht entsprechen kannst, realistischerweise, dann wird es natürlich extrem schwierig. Ja.
Hast du aber nicht das Gefühl, dass es die Einflüsse nicht auch schon gegeben hat, einfach in anderer Form.
Ja, ich meine, wir haben alles Bravo gelesen, ja, das genau, mal, oder?
Genau.
Also natürlich hat man sich dann schon auch an äußeren Vorbildern orientiert. Und zu meiner Zeit, als ich so um die 16 war, ist so sind so Kate Moss und so Supermodels oder so. Und Kate Moss hat ja den sogenannten Heroin-Schick verkörpert. Also sehr eigentlich kränklich aussehend und extrem dünn. Das ist idealisiert worden. Und das hat natürlich dann uns Mädchen dort schon auch beeinflusst. Aber es ist dann vielleicht nicht ganz so pausenlos auf uns eingeprasselt.
Ja,
stimmt. Das ist vielleicht der Unterschied.
Man hätte es einfach auf die Seite legen.
Ja,
genau.
Du hast jetzt vorher das Körperbild vor allem gerade jetzt erwähnt betreffend Mädchen. Würdest du sagen, das ist aus deiner Erfahrung heraus, auch mit dem noch schulischen Hintergrund vielleicht auch, bei den Buben tatsächlich weniger ein Problem, weniger ein Thema? Oder ist es vielleicht einfach versteckter? Wie würdest du das einschätzen?
Kannst du sicher auch mitreden aus dem schulischen Kontext, aber ich würde es mit leider Nein beantworten. Halt einfach nicht aus dem Aspekt, möglichst dünn zu sein, sondern halt Muskeln, breit, stark. So die Attribute, die man dann eher dem zuschreibt. Und da beobachte ich zum Beispiel auch im Fitness. Also ich weiss nicht, wie alt man muss sein, um dürfen in ein Fitness zu trainieren. Aber ich habe das Gefühl, die sind unglaublich jung zum Teil. Und zum Teil auch schon extrem trainiert. Also wirklich, wie einmal so hin und her gelesen, zwischen beeindruckt sein und so ein bisschen Mutterinstinkt und so ein bisschen, ist das echt noch gut und gesund und, also, was ist da dahinter? Also, ich meine, ja, siehst du dann nicht in den Kopf rein, was die Motivation ist. So ein, doch ein aufwendiges Training. Also, ich glaube, der Druck ist bei einem Geschlecht gleichermaßen. Und von denen zwischendrin oder irgendwo sonst kann man irgendwie dann, also, da ist ja dann nochmal ganz eine andere Schuhnummer. Ja.
Jetzt hast ja du ganz sicher auch hochsensible Klientinnen und Klienten. Jetzt würde es mich natürlich und wahrscheinlich auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mal interessieren, also gerade jetzt so die Schlagwörter Health Coaching, Yoga oder mal mentale Gesundheit und so weiter. Wie tust du da überhaupt anders auf Klientinnen und Klienten eingehen, wo du merkst, die sind hochsensibel? Merkst du dort vielleicht auch, dass ihnen andere Interventionen besser helfen? Oder was hast du da schon für Erfahrungen gemacht?
Ich überlege gerade ein bisschen länger, weil es ist so ein grosses Feld, was sich gerade auftut. Das Erste, was ich würde sagen, ist, glaub, weil ich es an mir selber ja so beobachtet habe, mache ich aber jetzt unabhängig davon, wer mir im Coaching gegenüber sitzt, ist einfach keinen Druck aufsetzen. Also so im Sinn von, du hast das und das anliegen und willst das und das verändern, dann musst du jetzt das und das und das machen und dann kommt es gut. Weil, wenn mir das jemand würde sagen, dann wäre das der Grund, zum zu sagen, weißt du was? Mache ich absolut gar nichts von, das Gegenteil. Also sehr kontraproduktiv. Ja, da weiss ich einfach, dass es nicht funktioniert. Darum rede ich auch eher von einer Begleitung. Und es ist mehr so auch die Neugier, ein bisschen rauskutzeln, dass die Leute möchten die Sachen ausprobieren und dann Sachen beibehalten, wo sie merken, erstens kann ich es umsetzen, zweitens hat es positiven Effekt und drittens habe ich jetzt Bock auf noch mehr auszuprobieren. Also das ist eigentlich so ein bisschen das, was ich erreichen möchte. Unabhängig davon, wer jetzt in ein Coaching kommt und auch unabhängig davon, welcher Bereich das eine Person offen ist, anzuschauen, weil ich bin jemand, der extrem gut über die Bewegung funktioniert. Das ist so ein bisschen mein Ansatzpunkt. Und wenn aber jemand überhaupt nicht mit Bewegung irgendwie warm wird, dann macht es auch keinen Sinn, dort zu bohren und probieren. Dann ist es vielleicht eher die Ernährung oder das Trinken oder auch ein sozialer Aspekt, den man irgendwie einbinden kann, um dort zu merken, ich kann etwas verändern, cool. Also traue ich mir jetzt auch einen Schritt eins schwieriger zu. Und dann kann man sich weiter vorarbeiten. Und schlussendlich ist es ja das Ziel, dass es mich nicht braucht. Dass die Person wirklich selber kann, die Routine und Abläufe festigen, die sie will, ohne dass sie ich sehe das Coaching aber so ein bisschen als Rapportieren. Man ist jemandem so ein bisschen ein
Ausschuldung.
Ja, das klingt doch mega Herz.
Ja,
ich kann es bewusst sein. Humor und Herz, aber schlussendlich
aber das genau das. Aber dann gleichen sich so an, oder? Wenn man begleitet wird irgendwo, ist es ja dann schon häufig so, dass man die Sachen bekommt, ein bisschen mit mehr Ernsthaftigkeit angeht, weder wenn man einfach das auf sich allein gestellt macht, weil dann kann man viel besser schlüpfen, oder?
Ja.
So, ja, jetzt das heute nicht gemacht, ja, ist gleich, mach's morgen, oder? Und wenn ich mich aber die Isabelle würde begleiten, würde ich sagen, jetzt muss ich der Isabelle aber gestehen, was ist das da?
Nächste Woche lang weil ich probiere es gleich noch ein, schon als zusätzliche Motivation, oder?
Hausaufgaben noch machen.
Ja, genau. Ich war an einer Schule, die keine Hausaufgaben gibt. So kann es gehen. Ich sehe dort im Fall den grossen Vorteil vom Coaching, eigentlich so den Hauptaspekt.
Mhm.
Wenn man ein Gegenüber hat, wo man sich wohlfühlt, dann ist es genau das. Ein Begleiten, ein Nachfragen, ein Ausprobieren und dranbleiben. Mhm. Und irgendwann kann das ja auch eine gute Freundin sein oder der Partner oder vielleicht ein älterer Teil, der findet, hey, ich will auch in die Richtung gehen, kommt, wir geben so ein Ende Woche an einem Bescheid, wie es gelaufen ist.
Mhm.
Das muss dann gar nicht mehr so eine grosse Hürde oder so ein Gegenüber sein, wo man ja auch Geld zahlt, Geld investiert, sondern dann kann das vielleicht auch in abgeschwächter Form schon ausreichend sein, weil man selber so den Anschub schon hat und so die Kugel in seine Rolle gebracht hat. Ich weiss jetzt gar nicht, ob die Frage, die du mir ursprünglich gestellt hast, damit beantwortet
wahrscheinlich nicht. Weil du hast irgendwie den Bock zur Hochsensibilität oder so grundsätzlich so zur Neurodivergenz. Ah, ja. Es gibt ja ADHS, Autismus und so weiter, so die Ausprägungen. Ich weiss einfach noch, wir haben vor einem Zeitchen eine Folge gemacht, wo es so ein bisschen ums Thema Spiritualität gegangen ist. Und ich weiss noch, wir haben jetzt sehr einen humorvollen Einstieg gebracht zu dieser Folge, wo wir nachher so die Hypothese natürlich völlig witzig gemeint gebracht haben, dass jeder, der hochsensibel ist, ja sowieso irgendwie Horoskop liest und Yoga macht und meditiert und macht alles. Und das stimmt natürlich nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass jetzt gerade bei deinen Yoga-Klassen, dass es dort vermutlich, denke ich jetzt einmal, wahrscheinlich mehr Hochsensible dabei hat als im Durchschnitt von der Gesellschaft. Oder wie würdest du das einschätzen?
Ich habe die Folge auch gehört und sie hat mir also mega gefallen. Das ist immer schön. Ich glaube, mit Hochsensibilität, das habe ich bei mir so beobachtet, ist einfach, wenn die Verbindung zum eigenen Körper gestärkt ist, ist man so ein gutes Team mit sich selber. Mhm. Und eben das Signal, das der eigene Körper einem sendet, dass dort schon auch viel kann gut laufen. Und Yoga stärkt halt die Verbindung. Oder so wie ich Yoga verstehe und so wie ich es unterrichte, ist es eigentlich eine Schulung im Körper wahrnehmen. Also Körperbewusstsein schafft nachher Selbstbewusstsein. Man nimmt sich selber wahr, aber man wird auch selbstbewusster. Mhm. Also es ist so ein bisschen der Engelskreislauf, wo beschrieben wird. Man muss nicht hochsensibel sein, um ins Yoga zu gehen. Aber vielleicht hat man einfach schneller den Zugang und ist schneller so in einem positiven Umfeld mit sich selber auf der Matte, dass man findet, das tut einem gut, das mache ich wieder, das nützt mir etwas. Und ja, jemand, der jetzt durchschnittlich sensibel ist, ist vielleicht einfach mehr noch für körperliche Bewegung, Beweglichkeit, Kräftigung, so ein bisschen mehr für diese Aspekte. Mhm. Und das ist eine Ebene, aber wenn man halt mehrere Ebenen anspricht, hat das vielleicht auch grösseren Effekt. Aber ich mache ja auch keinen Eintrittstest für meine Yoga-Stunde.
Ja, ja. Und dann muss ich auch die Bärchen aufsetzen.
Nein, du darfst noch nicht rein.
Witzig. Ich weiss einfach von mir selber, ich habe mal eine Zeit lang Yoga ausprobiert. Das ist schon viele Jahre her. Und ich habe für mich einfach fast ein bisschen gemerkt, dass ich zu verkopft an das Thema reingegangen. Und dann hat sich mir irgendwie der Zugang der Arbeit verschlossen. Ja, und ich kann mir aber auch vorstellen, dass es vielen hochsensiblen Menschen genau auch so geht. Also wie du sagst, den Zugang vielleicht schon gut findet, aber dass es eben auch die hochsensiblen Menschen gibt, die wirklich zu verkopft sind. Und wie dann so ein bisschen sich selber im Weg stehen, dann, oder? Das auch wirklich können spüren.
Oder vielleicht zu viel daraus rausziehen aus dem Ganzen.
Also dann der Perfektionsanspruch, der auch noch zum Tragen kommt. Wenn ich denke, wenn ich schon Yoga mache, dann soll denn das bitte auch noch gut aussehen. Und wenn es dann mir nichts bringt, dann ist es sowieso wieder alles, oder?
Ja.
Über den Haufen gerührt. Oder?
Stimmt. Hi, Busi. Und in der Meditation noch irgendwie eine schöne Vision oder was auch immer haben, es ist zählt ja nicht. Ja, da kann ich mir gut vorstellen, dass es dort auch nochmal schwieriger ist, aber vielleicht wie bei vielen wäre jetzt ein Tipp im sportlichen Bereich auch verschiedene Lehrpersonen ausprobieren, verschiedene Stilrichtungen gibt es ja auch nach und nöcher. Es gibt Jin-Yoga, also es wird ja mit allem kombiniert unterdessen. Und wenn man dort möchte, einen Zugang finden, dass man auch verschiedene Sachen ausprobiert. Mhm. Auch eine Stimme, die unterrichtet, kann so viel ausmachen. Und dort sind vielleicht hochsensible Personen halt schon, wenn man es wirklich länger ausprobieren, bis sie das Richtige finden für sich.
Das ist schon
aber wenn die auch für sonstige Bewegungsstunden, wo jemand vorne steht und anleitet, sagen, wenn es dort nicht funktioniert hat, probier es noch bei jemand anderem aus. Oder das ist also ein bisschen anwendbar auf verschiedene Bereiche.
Philipp, hast du auch schon mal Yoga probiert?
Ich habe wahrscheinlich auch schon Yoga probiert und habe es nicht gewusst.
Was denn das?
Ja, vielleicht irgendwelche Übungen, die man sonst im Yoga macht. Aber ich habe nicht gewusst, dass man das tatsächlich im Yoga würde machen, wenn ich irgendeinen Kurs oder Weiterbildung oder wie auch immer probiert habe. Aber vielleicht dann nicht als Übung, die man eben auch im Yoga macht, bezeichnet worden ist. Das ist gut möglich.
Das ist vielleicht sogar der beste Zugang, den man machen kann. Ich meine, ich würde behaupten, jeder Mensch macht Yoga, kann Yoga machen und ist sich aber eben vielleicht auch nicht bewusst, weil Atmung ist ja so ein wichtiger Teil vom Yoga.
Mhm.
Und meine Oma hat da immer gesagt, wenn man sich irgendwie über etwas aufgeregt hat, tu mal tief
durchschnaufen.
Und das ist ja wirklich so etwas, wo gerade das Nervensystem beruhigt und wo bei meiner Yogastunde immer am Anfang heransitzen, ankommen, schnaufen. Warne, wo schnauft es, wie schnauft es und nach ein paar Sekunden, Minuten, wie hat es sich jetzt verändert. Meistens wird der Atem dann ruhiger und länger und tiefer und dann hat man schon Yoga gemacht. Und vielleicht hat man das, wenn man auf den Bus wartet oder Zug fährt und einfach nur raus schaut, dass man einfach nur schnauft. Wir können uns mega einfach ablenken, aber wenn man mal findet, nein, ich mache das alles nicht, dann sitzt man eigentlich nur dort und schnauft. Und das kann man als Yoga bezeichnen.
Also machen eigentlich alle Menschen Yoga.
Total.
Alles.
Ich kenne niemanden, der nicht schnauft.
Praktizieren.
Oder Lebungen.
Das ist so.
Und das ist für mich als übergeordnete Ziel, Yoga von der Matte für den Alltag zu nehmen. Soll mir ja eine Ruhe geben. Und ich glaube, dort profitiere ich als Hochsensible sehr, dass ich wie eine Gelassenheit mir erarbeite in dem Training auf der Matte im Yoga, auch beim Unterrichten. Und dann kann ich aber im Alltag in einer Situation auch ruhiger reagieren und bin nicht so schnell wieder auf 180 und dann, uiuiui, und da und dort und ab und sowieso. Ah nein, schnaufen. Okay, und was ist jetzt der erste Schritt, den ich mache?
Ich höre oder lese auch viel so die Kombination zwischen Yoga und Ernährung. Also, oder auch Hochsensibilität und Ernährung geistert ja häufig auch das, wo wir ja Hochsensible haben, das nicht gern und jenes nicht gern. Bei mir stimmt ganz vieles nicht, was da an mir steht. Und trotzdem hat ja, kann ja Ernährung einen grossen Einfluss haben. Wie siehst du das so? Ist ja, mit Yoga sozusagen immer auch das Bewusstsein für Ernährung da und was würdest du da hochsensiblen Menschen sagen? Würdest du sagen, das und das auf keinen Fall essen oder nicht trinken, da verzichten oder das unbedingt? Wie stehst du so zu dem Thema?
Ich bin bei mir im Coaching, wir kommen eben die 5 Tipps, oder nein, die 5 Regeln, die sie sich mit daran halten. Damit sind wir gerade in der Vorlauf, wegen der Regeln, die sie mit einhalten.
Genau.
Nein, da muss man schon im Einzelfall das individuell betrachten. Aber ich glaube, Yoga ist ja eine Philosophie, es ist keine Religion oder irgendetwas. Und es gibt so Leitfäden, wo so ganz alte Schriftstücke sind aus Indien, wo man sich danach orientiert. Und es ist eben das, was wir kennen als Yoga, ist nur ein Teil, das ist das Bewegte. Aber es gibt eben auch die Atmung, es gibt Meditation, es gibt aber auch so 8 Schritte zur schlussendlichen Erleuchtung. Wo man eigentlich mit dem Weg befolgt oder versucht zu befolgen. Und dort ist ganz am Anfang der Umgang mit der Umwelt und der Umgang mit sich selber. Und weil dort sehr schnell Gewaltlosigkeit vorkommt, ernähren sich viele Yogis, Yoginis vegetarisch. Weil das halt ein gewaltvoller Umgang ist mit dem Tier, tut man das nicht unterstützen, indem man eben Fleischkonsum verzichtet. Sehr oft wird das wahrscheinlich in Verbindung gebracht mit veganer Ernährung sogar, aber so ganz klassisch ist es eine vegetarische. Ich würde nie irgendwelche Sanktionen, Regeln, Verbote aufstellen in der Ernährung. Ich finde das extrem kontraproduktiv. Auch wieder aus eigener Erfahrung, wenn ich sage, so, und jetzt esse ich einfach eine Woche gar nichts Süßes. An was denke ich die ganze Zeit? Wo ist die nächste Schocki? Also wirklich, es ist so doof. Oder also das Hirn versteht einfach Verbot nicht.
Ja.
Darum bin ich nicht Fan von dem. Aber was ich sehr fest Fan bin, ist mit einer Ruhe und Gelassenheit, einer gewissen Entspannung, wenn man die mal erreicht hat, wirklich auf sich zu hören, was man braucht. Und für da ist eben, ja, intuitive Ernährung, da würde man nur noch Pommes und eben Glace essen. Jein. Weil eigentlich weiss man ja, das ist nicht da, was mir wirklich gut tut. Also man muss wie einen Schritt runterkommen, so, was habe ich jetzt wirklich Lust? Und ich glaube, hochsensible Menschen haben dort den Vorteil, dass sie das sehr fein rausgespüren. Weil sie die Antennen haben, ist es jetzt eher etwas Salziges oder brauche ich gerade eher Flüssiges, habe ich einfach nur Durst. Also nur schon das gut rauszuhören, finde ich, ist eigentlich fast das Beste, was man machen kann. Aber für das braucht es ein bisschen
Dummerweise ist meine Pommes frites Antenne ganz groß. Aber wenn du dich eine Woche lang müsstest von Pommes frites ernähren, hast du irgendwann auch keine Lust.
Wahrscheinlich. Ja, das wäre vielleicht mal eine Idee. Diät, wenn ich dir dann würde beschreiben. Nein. Ein bisschen herausfinden, wenn schlafe ich gut, nachdem ich was gegessen habe, wenn gegessen habe, wie viel gegessen habe. Wann kann ich mich am besten konzentrieren mit Zusammenhang Getränk? Also sind es Süßgetränke, also ist das Wasser vielleicht gleich hilfreicher? Trinke ich lieber ein bisschen wärmer? Kann auch sein, dass das ein Vorteil ist. Wenn esse ich am Morgen als erstes? Ist das eher früh oder kann man es auch noch ein bisschen warten? Also es ist, du siehst, also es gibt wie nicht so der Fahrplan, der funktioniert für alle, sondern es ist sehr unterschiedlich.
Also meinst du so im Stil von einem Ernährungstagebuch zum Beispiel?
Ja, das ist sicher ein guter erster Schritt.
Das tönt sehr danach, wie wenn die hochsensiblen Menschen jetzt alle könnten aufschnaufen. Es gibt keinen Druck und keinen Stress. Das darf ich jetzt nicht mehr essen und jenes muss ich unbedingt mehr beachten, oder? Sondern, dass es eher wirklich darum geht, gut auf sich zu hören. Mhm. Und auch, brauchen wir halt das Wort Achtsamkeit wieder, oder? Also achtsam essen.
Ja.
Auch.
Und was heisst das? Das heisst, ich mache nichts anderes währenddessen. Mhm. Am besten bin ich in guter Gesellschaft. Das hat einen positiven Effekt auf mein ganzes System. Ich merke dann, ich esse langsamer, weil ich rede zwischendrin. Es wird gelacht, man gibt Essen hin und her. Ich spüre raus, wenn ich satt bin. Oder vielleicht sogar schon ein bisschen vorher. Weil man sollte ja eigentlich so bei 80% dann langsam aufhören. Und dann ist man eigentlich am wohlsten. Da gibt es schon gewisse Richtlinien, wo man so ein bisschen darauf achten kann. Mhm. Aber nein, das stimmt schon. Ich würde sagen, so aufschnaufen ist durchaus angebracht. Weil Essen soll ja auch etwas genussvoll sein und Entspannung bringen.
Wie weiss man, dass man jetzt 80% erreicht hat?
Ich glaube, das ist so, wenn man eigentlich nochmal würde schöpfen, weil man es so fein gefunden hat. Aha. Aber eigentlich gar nicht so richtig mag. Also es ist ja, so wie der Zeitpunkt.
Ja.
Und ein guter Trick, der gelingt mir ab und zu, wenn ich daran denke, ist, wenn man sich Essen auf Gabeln tut und die nachher ins Maul nimmt, dann die Gabeln herstecken, kauen, warten und erst, wenn man abgeschluckt hat, wieder die nächste Gabel zu füllen. Eigentlich, also ich mache das genau auch, man tut ja schon während dem Kauen die nächste Gabel füllen und das nimmt schon mal Tempo raus.
Ja.
Und wenn man dann noch ein bisschen schauen, wie oft kaue ich und das vielleicht dann mal verdoppelt, eigentlich könnte man sehr lang kauen, um wirklich alles so gut verarbeiten, dann ist man auch wieder langsam. Also Geschwindigkeit ist da.
Ja, und dann kann man ja wahrscheinlich automatisch auch ein bisschen mehr durch das spüren, wann habe ich eigentlich genug.
Und die Sättigung setzt ja erst nach einer gewissen Zeit ein. Und wenn ich länger esse, komme ich schneller an den Punkt, eben, ich esse dann an einer Mahlzeit vielleicht eine Viertelstunde oder 20 Minuten und dann ist auch Verbindung da vom Magen als Hirn, von hey, ich bin voll, es ist jetzt gut, wir können aufhören. Und wenn ich das schnell innerhalb von 5-10 Minuten esse, habe ich das halt nicht und isst
dann. Dann kommt noch eine Treue nachher und der Magen meldet sich nachher.
Genau. Und das ist ja eh schade, wenn man dann ein gutes Essen mit so einem Gefühl verknüpft. Und das ist oft, Essen ist ein mega emotionales Thema. Kann als Kompensation gebraucht werden, wenn man negative Gefühle hat. Es kann ablenken, es kann überdecken, es wird sehr oft eben missbraucht. Und dann wieder so ein bisschen einen entspannten Zugang zum Essen zu finden, glaube ich, ist viel wichtiger als genug Gemüse, wenig Zucker, bla bla bla. Das kann man nachher alles auch noch anfangen. Ja, ich bin dafür, alles zu essen, was man gerne hat. Aber es kommt ja dann darauf an, in welchem Moment esse ich was und warum und wie viel.
Ja, mega spannend.
Ja,
das war jetzt mal ganz eine andere Podcast-Folge. Isa, sei Dank.
Immer gerne.
Vielleicht magst du zum Schluss von dieser Folge noch deine Webseitenadresse durchgeben, für alle die, die sich jetzt für dein Angebot interessieren, dass die können nachschauen können.
Sehr gerne, muss ich mich konzentrieren. Ich habe ein Hunger bekommen jetzt. die ist relativ neu jetzt aufgesetzt, hat ein bisschen Geduld gebraucht von meiner Seite her, aber vielleicht der Bogen zum Anfang, das war ein Teil des Prozesses, dem ein Zeit zu geben. Und jetzt fühlt es sich auch gut an, die so rauszugeben. Das ist nämlich isa-coach.ch. Isa ist einerseits mein Spitzname und andererseits eine Abkürzung für den individuelle Salutogenese-Ansatz.
Ah,
also so der individuelle Ansatz, wie man gesund wird und gesund kann bleiben. Das ist so ein doppeldeutig.
Da hast du schon einen gesunden Namen.
Ja. Ich hätte gerade gedacht, wenn der Philipp und ich jetzt für unsere Namen so eine Abkürzung finden, das wird tricky, weil unsere Namen sind ja noch ein bisschen länger.
Ja, stimmt, das habe ich Glück gehabt.
Ja, ja, dann würden wir doch uns an dieser Stelle von euch allen verabschieden. Danke vielmals,
danke
Isa,
dass
du bei uns bist. Für alle die, die jetzt ganz allgemein zum Thema Hochsensibilität noch etwas möchten nachlesen oder nach dem Besuch von der Isa ihrer Webseite noch bei uns vorbeischauen, das ist www.hs-schweiz.ch. Danke vielmals fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Und vielleicht macht Isa mit, wenn du ja immer so schön zuhörst. Am Schluss bringen wir auch immer unser Motto, und zwar
ein Hoch auf Sensibilität.
Tschüss miteinander.
Tschüss zusammen.